Menschen und Karrieren, der HR-Podcast von Eventa.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Eventa-Podcasts Mensch und Karrieren. Heute bei mir zu Gast Cornel Müller, einer der umtriebigen, spannenden Unternehmer im HR-Umfeld in der Schweiz. Und zu Gast, beziehungsweise als mein begleitender Moderator, mein lieber Schweizer Kollege Renato Graziano. Herzlich willkommen euch beiden.
Vielen Dank, freue mich sehr.
Ja, lieber Cornel, ich habe dich gerade als Unternehmer im HR-Umfeld vorgestellt. Das ist natürlich eine Untertreibung. Du bist einer der prägenden Persönlichkeiten dieser Szenerie in der Schweiz. Vielleicht erzählst du unseren Hörerinnen und Hörern so einfach ein paar dieser Projekte, die du da so in den letzten Jahren entwickelt hast. Und dann werden wir uns natürlich vor allem auf die aktuellen großen, spannenden Projekte konzentrieren, an denen du gerade arbeitest.
Ja, sehr gerne. Der letzte Startup, den wir gegründet haben, war die Nummer 13, die Work ID AG. Und in meiner Storyline sage ich immer, es folgt nur noch einer. Das wäre dann der 14. Startup. Und das wird ein Startup sein mit meinem Sohn, aber der ist erst 16. Vorher waren es eben, wie gesagt, 12 Vorgänger, die gibt es zum Teil noch, einzelne haben ja auch erfolgreich verkauft. Da waren zum Beispiel Unternehmen dabei wie People Analytics, da ging es eben damals schon um Daten im HR-Thema, das ein bisschen visibler zu machen.
Das ist ja eine ganze Menge. Was hat dich denn da so angetrieben und so motiviert, so viele unternehmerischen Aktivitäten in diesem HR-Umfeld zu starten? Oder besser gesagt die Frage, waren alle diese Startups im HR-Umfeld oder hast du auch was anderes mal gemacht?
Es gab einmal eine Ausnahme, das hat uns dann aber, oder hat mich dann gelernt, Schuster bleib bei deinen Leisten, und seit da bin ich immer in diesem HR-Tech-Thema drin geblieben. Da haben wir auch sehr viele Synergien, da kann man sehr viele Symbiosen nutzen, das macht auch total Sinn, da kann ich auch mitreden, bei anderen Themen kann ich nicht mitreden. Wie ich dazu gekommen bin, ich bin aufgewachsen, meine Eltern waren beide Unternehmer im Handwerk, und mein Vater war lange dann Fahrlehrer, und ich musste schon mit 8 das Telefon abnehmen, weil es gab damals noch keine Combox oder noch kein Handy. Und da musste ich tatsächlich mit 8 schon das Telefon abnehmen, weil es konnte ja ein Fahrschüler, eine Fahrschülerin sein. Und mein Vater war unterwegs und meine Mutter nicht immer da. Und da habe ich wirklich mit 8 eigentlich schon gelernt, hey, Moment, es geht um jeden Telefonanruf. Das könnte ein potenzieller Kundin sein, muss man gut betreuen. Und da war das schon meine ersten unternehmerischen Spuren, die ich da hinterlassen habe.
Dazu fällt mir, es gibt in Österreich einen sehr, sehr bekannten, sehr erfolgreichen Unternehmer, und der erzählt auch immer gerne die Geschichte, dass wie er Student damals nach Wien gekommen ist, er kommt also von außerhalb Wiens, hat er seine Freunde und Gäste immer gerne nach Schloss Schönbrunn gebracht, und dort ist ihm aufgefallen, es gibt keine Eissalons, und dann hat er sich kurz entschlossen, damals mit dem Geschäftsführer dieser Schönbrunner Betriebe zusammengeschlossen, und hat ihm vorgeschlagen, er macht da jetzt eine Eisdiele auf, hat dann die Zustimmung bekommen, und dort hat er seine erste 1 Million Euro verdient. Und das war der Startschuss sozusagen von ganz großen Dingen, die dann danach kamen. Das klingt ein bisschen ähnlich. Also bei dir war es die Fahrschule.
Gut, wunderbares Beispiel. Also ich hätte mir natürlich auch träumen lassen, dass ich selber was machen konnte. Ich habe dann studiert, und im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich viel mehr diese Freizeit nutzen können und damals schon etwas Unternehmerisches zu tun. Aber ich hatte eben schon immer diese DNA, ist ein bisschen länger gegangen. Ich war dann noch 18 Monate angestellt bei einem internationalen Unternehmensberatungsfirma. Das war auch eine gute Zeit, aber wenn ich nochmal zurückdenke, könnte ich das genau machen, wie du gesagt hast, war bei diesem Beispiel irgendetwas schon unternehmen, und deshalb eben auch die Idee, mit meinem Sohn etwas zu machen, weil der lernt zwar ganz tolle Sachen da in der Kantonsschule im Gymnasium, aber so wirklich fürs Leben ist das Wenigste, und ich würde mal mit ihm gerne ein Startup zusammen machen und dann hoffen, dass er die Dinge lernt, die eben im Leben wirklich relevant sind.
Das klingt gerade nach ganz wenig Erwartungsdruck dem eigenen Sohn gegenüber.
Im Gegenteil, der hat gecheckt, hat realisiert, dass es wie ein Fallback ist. Also der ist jetzt im vierten Gymi-Jahr, hatte auch mal eine schwierige Zeit, schlechte Noten. Der war tiefenentspannt. Irgendwann, als er da eine wirklich schlechte Note gemacht hat, kam er zu mir: Wenn ich da rausfalle, machen wir zusammen das Start-up. Also das ist bei ihm eher eine Option. Genau.
Okay. Wie, also du hast jetzt gesagt, habe ich das richtig verstanden? 18 Monate in deiner beruflichen Karriere warst du angestellt.
Genau.
Und dann in die Selbstständigkeit. Wie bist du in die Branche gekommen? Also was hat dich zum HR-Tech-Unternehmer gemacht?
Wichtige Frage, kann ich auch ganz klar beantworten. Während der Studienzeit in St. Gallen habe ich irgendwann mal eine Dokumentation am Schweizer Fernsehen gesehen, da ging es um Outplacement. Und das war in den 80er Jahren, war das eigentlich ein Thema, das war völlig unbekannt. Und ich habe mir dieses Thema angehört und als damals irgendwie 20, 21-Jähriger fand ich das sehr befremdend, wie man mit Menschen umgeht. Das fand ich wie so, konnte ich nicht. Jetzt aus so dieser kleinen Unternehmerwelt, wo ich herkomme. Und ich habe dann eine Diplomarbeit geschrieben zu diesem Thema Image von Outplacement und da haben über 200 HR-Menschen haben da Antwort gegeben, war noch damals viel. Und das war einfach erschreckend. Also eben die Frage war, was ist das Image von Outplacement? Und das ging so von moderner Sklaverei über unbrauchbare Leute. Und ich dachte mir, das kann es nicht sein. Und das hat mich tatsächlich dort in diese HR-Thematik gebracht. Und das hat mich auch nicht mehr losgelassen.
Also da war eines deiner ersten Unternehmen im Outplacement. Bereich,
oder? Nicht ganz. Das wäre ein bisschen verwegen gewesen, ja. So direkt nach dem Studium. Das allererste Unternehmen, da haben wir eigentlich das ganze HSG-Wissen, haben wir in eine Spielbox gebracht, damals noch physisch. 1586 Fragen-Antwort-Kärtchen, weiß ich heute noch, hat uns sehr viel Zeit und Arbeit gekostet. Wir haben sehr erfolgreich diese Kiste verkauft, kostete damals 248 D-Mark, da war es noch D-Mark in Deutschland und Schweizer Franken in der Schweiz. Und die Holzbrink-Gruppe, Handelsblatt, die haben uns 2000 Spiele abgekauft. Das war natürlich ein sensationeller Start ins Unternehmertum.
Zum Unternehmertum, okay.
Du hast gerade gesagt, die ersten Berührungspunkte mit dieser HR-Welt waren Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Also du blickst hier auf einen 30-jährigen Erfahrungsschatz zurück. Was sind denn so aus deiner Erfahrung, was waren so die wesentlichsten Impulse, Veränderungen, Treiber in diesem Arbeitsmarkt in diesen letzten 20, 30 Jahren?
Diese Frage ist natürlich ein Leckerbissen. Das ist paradoxerweise eben sehr wenig. Also wir kümmern uns ja vor allem um den Arbeitsmarkt aus der Sicht des Rekrutierenden, der rekrutierenden Person bzw. der Sicht der stellensuchenden Person. Und da würde ich einfach mal sehr pauschal sagen, hat sich nicht viel verändert. Die Stellenanzeige ist ein bisschen digitaler geworden, okay, Format und was drinsteht, ist mehr oder weniger dasselbe. Auf der anderen Seite, CV, über 500 Jahre alt, hat sich auch nicht wahnsinnig viel verändert. Der große Unterschied ist, früher musste man dieses Ding noch auf die Post bringen, eine Briefmarke draufkleben und dann kommt es vielleicht wieder zurück oder auch nicht. Oder? Und heute schicke ich es via E-Mail oder in so ein komisches Formular rein. Aber sonst würde ich eigentlich erschreckenderweise sagen, hat sich sehr wenig verändert.
Weil du diese Erinnerung sagst, ich habe jetzt ja auch schon ein paar Jährchen am Buckel, wie man so schön sagt. Unser Unternehmen wird dieses Jahr 35 Jahre alt. Und ich war ja von Beginn an sozusagen mit dabei. Wir sind ja ein Familienunternehmen. Also ich bin während meiner Schüler- und Studentenzeit habe ich schon ein bisschen mitgearbeitet. Und ich erinnere mich noch an diese vielen Plastikmappen, Denn jede Bewerbung damals war ja in so einer Plastik, in so einem Schnellhefter. Mit dem wurde das übermittelt. Und ich erinnere mich damals noch aus der Personalberatung heraus, wir hatten Tonnen von diesen Plastikmappen und die mussten dann immer wieder entsorgt werden. Ja, also es war eigentlich absurd. Also das ist wirklich eine Jugenderinnerung von mir. Tonnen von Plastikmappen, die wir in irgendeiner Form verarbeiten mussten. Aber sonst bin ich voll bei dir. Ich glaube, die Art und Weise, wie Stellensuchenden und Unternehmen sich finden, hat sich wahrscheinlich bis vor einigen wenigen Jahren kaum verändert. Mein Eindruck ist schon, insbesondere seit LinkedIn, die Art und Weise, wie auch Daten verfügbar sind, natürlich revolutioniert hat. Glaube ich, geht schon immer mehr in ein Datenmatching. Jetzt kann man natürlich die Diskussion führen, welche Arten von Daten stehen hier zur Verfügung. Aber dass sich heutzutage weniger Menschen in einem ersten Schritt finden, sondern mehr Datenstrukturen finden müssen, das würde ich so ein bisschen als die große Revolution der letzten Jahre sehen, oder? Wie ist da deine Erfahrung dazu?
Bin ich ganz bei dir. Du hast jetzt LinkedIn erwähnt. Ich meine, LinkedIn ist ein Milliarden-Ding. Die haben gar kein Interesse, da etwas zu verbessern. Also stellen wir uns vor, und da wäre LinkedIn super einfach in der Lage dazu, die haben gar kein Interesse, einen perfekten Match zu machen, weil die würden ja kein Geld verdienen. Oder wenn ich da raufgehe und sage, hey, ich suche raus und wow, okay, das ist der Job, den nehme ich, würden nie viel weniger Geld verdienen. Und ich meine, das ist auch mit ein Grund, da sind wir hier in der Schweiz auch, da gibt es ein paar ganz starke Player am Markt, die verdienen sehr viel Geld, die Personaldienstleister genauso. Warum sollten die etwas verändern wollen, wenn sie eben mit dieser oder dank dieser Intransparenz eben sehr viel, viel Geld verdienen können? Und die Datenlage ist heute anders. Da würde es meiner Meinung nach viel, viel einfacher gehen. Aber eben die Hürden oder die Barrieren, die von denjenigen Playern, die da ganz große Margen abschöpfen, die sind natürlich groß.
Also du meinst, intransparent ist ein Teil des Business Models?
Intransparenz war immer und wird vermutlich auch noch lange ein gutes Geschäftsmodell sein. Das haben wir ja nicht nur auf dem Arbeitsmarkt. Das haben wir auch zwischen Männlein und Weiblein. Das haben wir zwischen Autokäufer und Autoverkäufer. Da würden eigentlich alle Player sich wünschen, dass man sich schnell findet. Aber je schneller, dass man sich findet, desto weniger Geld wird irgendwo an diese Intermediäre abgegeben. Und das könnte sich vielleicht jetzt mit diesen KI-Tools etwas verändern.
Also es hat sich bis jetzt im ganzen Rekrutierungsmarkt noch nicht viel verändert in den letzten 25 Jahren. Aber in den nächsten 4-5 Jahren wird sich das Ganze revolutionieren. Ist das ein bisschen so eine Aussage jetzt, wenn du sagst, mit dieser KI?
Genau, also die Ansage von Sam Altman, dem CEO von OpenAI, der sagt, wir wollen nicht einfach im 26 noch einmal eine Jobbörse bauen. Das haben viele probiert und viele sind daran gescheitert. Sondern wir integrieren das in dieses Chat oder in diese Browser-Leistung. Und das sehen wir heute schon bei vielen Menschen. Die gehen in ihr LLM rein, sagen, ich suche einen Job, irgendwas so und so, Region so und so. Und dann kommen schon ganz ordentliche Resultate. Und was Sam Altman eben sagt, ist eben spannend. Er sagt, dass er nicht nur die richtigen Jobs dann servieren würde, sondern vor allem auch die richtigen Agenten. Das ist dann insofern spannend, weil Arbeitgeber in Zukunft nicht mehr einfach Rollen suchen, sondern sie suchen dann eben nur noch Tasks, die sie erledigen möchten. Und das kann eben oft ein Agent sein oder mehrere zusammengesetzte Agents. Da spare ich natürlich massiv Geld. Das heißt, ich brauche vielleicht nur noch eine statt zwei FTEs von diesen hochqualifizierten Menschen und kann einen ersetzen durch zwei, drei Agents oder vielleicht auch einen Mechanical Turk irgendwo in Kasachstan oder Venezuela, wo auch immer. Und dass er dann noch die Weiterbildungsangebote hinzufügt, das macht das Ganze eben perfekt, weil dann sehe ich sowohl als Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, okay, ich setze da diese zwei, drei Agents ein, dann nehme ich diese Person, weil die ist zur Verfügung, fehlt aber noch der und der Skill, da kann ich gleich die und die Weiterbildung hinzufügen. Und das halte ich für wenn man so viele Daten und so schlaue Tools hat, für definitiv nicht unrealistisch.
Also ist der Fachkräftemangel kein Thema mehr?
Die Frage ist, ob es überhaupt in den vergangenen Jahren so ein eine Thema war. Also wir haben da sehr, sehr viele Daten, weil wir seit über 15 Jahren alle Schweizer Vakanzen jeden Tag crawlen und die auch auswerten. Und wir sehen, es gibt einen Fachkräftemangel, aber etwa auf 50 bis 80 Berufen. Also wenn wir von Anästhesiepflegerinnen reden, würde ich sagen, ja, da gibt es einfach zu wenig. Es gibt zu wenig und dann ist es ein Mangelthema. Schreiner, Maurer, sehr, sehr viele Handwerker und Handwerkerinnen und das Klammer auf, Klammer zu, weshalb LinkedIn eben nicht unbedingt die richtige Option ist, weil für Schreiner und Maurer und Elektromonteure ist LinkedIn nicht unbedingt das Maß aller Dinge. Sicher auch einige Ingenieurinnen und einige Entwicklerinnen, aber die anderen ca. 3000 Rollen. Da haben wir keinen Fachkräftemangel. Und da wehre ich mich auch vehement dagegen, weil wenn ich eben nicht zu dieser Spezie gehöre und ich mich bewerbe und ich bekomme jedes Mal wieder Absagen und lese dann gleichzeitig in der Zeitung, wir haben Fachkräftemangel, da komme ich mir irgendwie wie ein Idiot vor. Und das ist einfach nicht so. Und deshalb weigere ich mich, so pauschal von Fachkräftemangel zu reden. Im Gegenteil, wir haben eben bei diesen 50 bis 80 einen Fachkräftemangel und bei den anderen eigentlich eher wieder einen Arbeitgebermarkt.
Ich glaube auch persönlich, dass man generell diesen Buzzwords immer ein bisschen skeptisch gegenüber sein muss. Denn wenn wir auch schauen, dann ist es ja so, dass das, was die Unternehmen suchen, in aller Regel hochqualifizierte Arbeitskräfte in einer Altersrange 25 bis maximal 50 sind. Aber der Arbeitsmarkt ist oft viel breiter, nicht wahr? Du hast, fallen mir die Worte des Chefs des österreichischen Arbeitsmarktservice ein, von Johannes Kopf, der mal so schön gesagt hat, man schaut zu wenig, es gibt auch Menschen mit Einschränkungen. Wir haben nach wie vor teilweise eine zu geringe Frauenmobilisierung im Arbeitsmarkt. Allein wenn man nur die durchschnittliche Arbeitszeit von Frauen um 2 bis 3 Stunden erhöhen würde, durchschnittlich pro Woche, wäre das überhaupt kein Thema mehr, beispielsweise, nicht? Also es gibt schon sehr viele Hebel, wo ich ansetzen kann. Was mich jetzt aber interessieren würde, weil du Sam Altman vorher zitiert hast, es gibt ja trotzdem diese sehr, sehr große Angst, dass die KI jetzt im großen Stil Jobs vernichten wird. Also dass sozusagen das Ende dieser Reise eigentlich Massenarbeitslosigkeit und damit auch eine große Verarmung und riesen soziale Fragen aufwirft. Wie siehst du das?
Auch hier wieder, wenn wir die Arbeitsmarktdaten anschauen und so ein bisschen in die Zukunft extrapolieren, dann würden wir Folgendes sagen, jawohl, wir müssen uns alle warm anziehen, jawohl, wir müssen uns alle eben weiterbilden. Das geht einfach noch viel schneller, als es in der Vergangenheit war. Aber wir sehen auch ganz klar, dass es oft nicht ganze Jobs sind, die verschwinden. Also ganz wichtig sind einzelne Aufgaben, die die KI sicher besser oder schneller machen kann. Und es wird ganz viele neue Rollen und Aufgaben auf uns zukommen. Also netto, und da gibt es auch international andere Studien, auch 2, 3 aktuellere wieder, die eigentlich dasselbe zeigen. Netto werden wir etwa gleich viele Menschen beschäftigen können, aber vermutlich in ganz anderen Aufgaben und Rollen, als das sie heute machen. Und so gesehen gibt es eben Gewinner und Verlierer. Also Gewinner sind meiner Meinung nach nicht die am besten ausgebildet sind, wie das früher vielleicht der Fall war, sondern die am adaptivsten sind, die einfach merken, okay, jetzt muss ich was Neues dazulernen und das kann ich heute zum Teil auch gratis. Die Demokratie in der Aus- und Weiterbildung lässt grüßen. Ich finde sehr schöne Geschichte, dass ich heute sehr oft gratis mich weiterbilden kann und deshalb meine Chancen aufrechterhalten kann. Was aber nicht sein kann, ist, und da höre ich Freunde von mir, die sagen, ja, die 5, 6 Jahre bis zur Pensionierung, die sitze ich jetzt ab, da war ich davor. Das ist, da können 5, 6 Jahre plötzlich unglaublich lang sein. Und da müssen alle Menschen, egal in welchem Alter oder in welcher Phase, sich einfach permanent weiterbilden.
Also vielleicht eine kleine persönliche Erfahrung, wie als Eventer, beschäftigen uns gerade mit der Frage, wie wir KI-Agenten für uns selbst intern einsetzen können und sind jetzt gerade dabei, hier eine Gruppe von Mitarbeitenden zu qualifizieren, mit diesen Tools besser umzugehen. Und eigentlich gibt es de facto auch noch keine standardisierte Qualifizierung dafür, weil doch diese Technologie relativ neu ist. Das heißt, du musst dir das eigentlich selbst erarbeiten. Es gibt auf YouTube eine Vielzahl von Videos, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo einen zertifizierten Kurs machen kann, um dann zertifizierter KI-Agent-Bauer zu sein. Also wird schon das ein oder andere Angebot mittlerweile geben, aber da sieht man, dass diese technologische Entwicklung schneller ist, wie eigentlich Angebote am Weiterbildungsmarkt passieren. So eine Erfahrung, zweite Erfahrung, ich war im Herbst 2025 als Gastlecturer an der Uni in Hamburg und habe dort vor den Startern eines neuen Bachelorsprogramms so eine Einführungsspeech gehalten und habe danach die Möglichkeit, mit circa 20 Studierenden ein bisschen privat zu plaudern und zu sprechen und habe dort erlebt, die Angst dieser Generation vor der KI, das heißt, dass ihnen diese Entwicklung ihre Jobchancen raubt. Und ich habe dann gesagt, Leute, genau ihr seid eigentlich die Generation, die jetzt mit dieser Technologie aufwachsen werdet. Das heißt, ihr habt eigentlich die allerbesten Chancen. Aber ich führe das schon noch ein bisschen zurück, dass wir natürlich in Europa auch aufgrund dieses KI-Acts aus Brüssel heraus das schon eher sehr als Gefährdung erleben und nicht so sehr als Chance sehen. Persönlich glaube ich, in Kalifornien hat man einen anderen Zugang dazu. Da sieht man eher diese vielen Möglichkeiten, die diese Technologie mit sich bringen wird.
Sehr wichtiges und schönes Beispiel kann ich schon auch nachvollziehen. Dein Beispiel von diesen jungen Menschen, die da nicht nur Chancen, sondern auch Risiken sehen. Ich meine, es war zu unserer Zeit war das natürlich schon schön, oder? Du hattest irgendwie fertig studiert und die Unternehmen kommen dich holen. So, das ist schon ein Privileg, oder? Und das hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Wir sind aber der Meinung, dass die Menschen nach wie vor sehr, sehr interessante Skills lernen an den Universitäten, an der Fachhochschule oder egal, auch in der Berufsausbildung. Aber dass wir halt eben vermehrt diese Skills anschauen müssen und nicht den Abschluss. Weil mit dem Master in Psychologie habe ich extrem spannende Skills oder Master in Philosophie vielleicht sogar noch extremer. Aber ich habe schwierig auf dem Arbeitsmarkt, weil der Arbeitgeber, die Arbeitgeber gibt sich vielleicht noch Mühe, fragt sich, was kann ich mit einem Master in Philosophie machen? Weiß eigentlich gar nicht, welche Skills diese Menschen haben. Und wenn wir das jetzt drehen und deren Skills eben präsentieren und dann eben die kombinieren mit diesen Tools, dann bin ich wieder sehr viel optimistischer, dass auch die jungen Menschen wieder gute Jobs oder schnell gute Jobs finden.
Du hast ja jetzt so ein paar technische Entwicklungen oder Neuerungen auf dem Markt immer wieder mitgekriegt. Wie gehst du persönlich damit um? Also wenn sich da was ankündigt, eine neue Technologie, die halt so Arbeitsmärkte verändern kann oder Jobprofile, was hast du konkret? Kannst du ein paar Beispiele sagen, wie du damit umgegangen bist, jetzt in der Vergangenheit oder ganz besonders jetzt auch mit KI, AI?
Auch eine schöne Frage, danke. Vielleicht grundsätzlich oder zuerst in der Branche. Also wir haben in den letzten, weiß ich, 10, 15 Jahren haben wir wirklich uns auch sehr viel Zeit und Mühe gegeben, dieses Scouting oder diese Analyse zu machen. National haben wir mit allen HR-Tech-Startups immer auch geredet, wollten herausfinden, was machen die, können wir was zusammentun. Und international haben wir sie einfach gebenchmarkt und geschaut, was machen die besser. Und das hat uns schon auch ein gewisses Gefühl gegeben, wie weit sind wir vorne dran oder eben nicht. Das Problem, das damit verbunden ist, da bist du vielleicht sehr weit vorne dran, aber der Kunde ist es eben nicht. Dass wir oft eben auch zurückbuchstabieren oder die Technologie wieder ein bisschen herkömmlicher zu machen. Und grundsätzlich mit den Tools, ich habe schon auch eine gewisse Tool-Affinität. Mich interessiert das. Ich investiere auch sehr viel Zeit, auch in meine persönliche Weiterbildung. Im Moment baue ich mir so ein Belletristik-Recommender-System, weil ich sehr viel Literatur lese. Ich habe so klare Präferenzen, Klassiker in der Belletristik, so Moby Dick, Robinson Crusoe. Und ich möchte je nach persönlicher Verfassung, möchte ich so ähnliche Literatur dann lesen und das funktioniert eigentlich ganz gut mit diesen LLMs. Ja.
Du hast ja ein sehr spannendes, relativ neues Projekt, die WorkID AG, wo du dich ja genau mit dieser Kompetenzenmessung, Skillsmessung, Skillsdokumentation etc. beschäftigst. Vielleicht erzähl uns ein bisschen etwas, was ist die Idee dahinter und wie weit seid ihr in diesem Projekt?
Wir sind am 15. September dieses Jahres sind wir gestartet mit der WorkID, nachdem wir aber viele, viele Jahre eigentlich so undercover vorbereitet haben. Die Vision ist, dass die Menschen in der Schweiz eine WorkID haben. Diese WorkID beinhaltet Skills und Werte und viele Dinge, die relevant sind, aber eben keine diskriminierenden Daten. Also man sieht nicht Männchen, Weibchen, wie alt, ob Mutter oder Vater oder Militärstatus, eigentlich ist auch irrelevant. Das wollen wir außen vor lassen, was wir aber eben monieren, weil im CV sehe ich eben keine Skills oder oft keine Skills. Ich sehe eben auch keine Werte. Ich sehe nicht, was wollen die Leute eigentlich? Das ist das Wichtigste, oder? Dabei sehe ich sehr viele persönliche Daten, die eben diskriminieren. Und wir kehren das genau um und sagen, okay, die WorkID, die bietet den Möglichkeiten, dass den Menschen die Möglichkeiten, dass sie ihre Skills ganz einfach, wirklich einfach erfassen. Auch ihre Werte, ihre Rahmenbedingungen. Ich möchte gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich möchte gerne bei Arbeitgebern wie Google arbeiten, aber nicht unbedingt wie Bank XY. Da kann ich wirklich das System ganz gut und sehr einfach füttern und dann kriege ich alle offenen Stellen, aber eben Skills basiert. Und das ist doch ziemlich spektakulär, weil da kommen eben andere Berufe oder andere Jobs, auch unerwartete Dinge an. Eben vor allem für Menschen wie die Filana, die Philosophie absolviert hat, für die ist das ein mega Spektakel, weil da kommen wirklich sehr breit und das ist auch schön, oder, wenn man so einen Abschluss hat und so breit aufgestellt ist. Und da kann ich einfach sagen, ja, nein und kann das System dann ein bisschen tunen, dass dann immer besser wird. Und auf der anderen Seite gehört eben auch dazu, kriegen alle 131.000 Arbeitgeber, die wir kennen, weil wir deren Stellen schon seit über 10 Jahren crawlen, kriegen einen Skills Manager. Und das ist auch wieder ein Freemium-Produkt. Und mit diesem Skills Manager können die Firmen zuerst mal ihre Skills sehen, die wir aus den Vakanzen gezogen haben. Das ist schon mal spektakulär, wenn ich sehe, okay, stimmt, das sind so die Skills. Kann dann mit einem Link eigentlich meine Menschen einladen, eine WorkID zu erstellen und sich mit mir als Arbeitgeber verbinden. Wir haben das gemacht bei uns, unsere 32 Menschen, 8:30 Uhr morgens den Link verschickt, 11:30 Uhr haben das alle gemacht, hatten wir von diesen 32 Menschen 1112 Skills. Dann sehen wir auf einen Blick, wer was kann, wer was auch gerne macht, wer was durchlernen möchte. Und so kann ich natürlich erstens mal intern die Menschen auch viel besser pflegen oder weiterbringen, und wenn etwas fehlt, sehe ich das eben auf einen Blick und kann dann auf externe WorkIDs zugreifen.
Spannend. Und wie schätzt du das ein? Du hast vorher im Zusammenhang mit Technologien gesagt, wir waren auch schon weiter, als es die Kundschaft ist oder die Märkte waren. Wie reif sind die Schweizer Arbeitgeber für die WorkID oder den Skills Manager?
Werden wir in den nächsten Monaten erfahren. Es ist schon auch eine gewisse Zurückhaltung. Also die Idee, die, glaube ich, verstehen viele relativ schnell, ist bestechend. Dass dieses Ökosystem, die Menschen haben ihre WorkID auch für die Zukunft, kriegen dort auch Weiterbildungen, nutzen die, ist ihr Ding gratis, easy peasy. Ich kann mich mit mehreren Arbeitgebern oder auch mit meinem Headhunter verbinden, der sieht dann immer meine aktuellsten Skills. Das ist bestechend. Aber da gibt es halt schon auch, ich möchte unbedingt den CV sehen. So, weil wir halt immer schon den CV sehen wollten. Okay, das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann ja mal mit der WorkID 47, die matcht, mal reden und dann kann ich ja immer noch den CV einfordern, wenn ich den unbedingt haben möchte. Aber es gibt schon, nicht Widerstand ist das falsche Wort, aber es gibt halt schon die Tendenz, lass es uns weiter so machen wie schon immer. Es ist auch sehr menschlich. Und wir in der Schweiz, ist ja kein Zufall, dass bei uns in der Schweiz alles, was mit Sicherheit zu tun hat, sei das Banken, Versicherungen und so weiter, eben immer schon geboomt hat. Und hier ist es so nicht unsicher, aber es ist neu. Und neu ist mal a priori nicht einfach sicher. Also hier werden wir uns schon noch das eine oder andere Mal den Kopf anschlagen.
Denkst du, das ist mehr auf Unternehmerseite oder ist es auch der Mensch, der die Work-ID erfassen könnte? Merkt ihr da schon was? Also sind wir bereit, unsere Skills in eine Work-ID zu erfassen?
Nicht alle Menschen auf Anhieb, auch hier wird's Widerstand geben, aber wir haben jetzt doch schon viele Work-ID und wir hören jetzt auch das erste Mal schon, hey wow, ich habe zwei Jobs gefunden, die hätte ich sonst nie gefunden. Es braucht halt hier auch eine gewisse Neugier, dass man dieser Work-ID eine Chance gibt, aber weil sie eben so niederschwellig ist, ich gebe meinen Jobtitel ein und da bekomme ich die typischen Skills und kann eigentlich damit loslegen, hoffen wir schon, dass wir nicht nur die Early Adopter oder die frühen und motivierten, sondern auch mit der Zeit dann eben auch die nicht ganz so motivierten.
Early Adopter noch catchst, ist es eine Generationenfrage?
Glaube ich nicht, nein. Also wir haben jetzt bei den ersten und doch relevant vielen Work-IDs querbeet, wobei wir wissen es ja nicht. Wir haben ja keine persönlichen Daten, wir können es ja nur erahnen, aber wir gehen davon aus, dass geht eben von den Handwerkerjobs bis zu C-Level-Jobs, geht durch alle Generationen durch alle Branchen, alle Regionen, das ist sicher mal erfreulich. Ja.
Also grundsätzlich glaube ich, dass ja dieses sozusagen, diese Skills-Orientierung, das ist ja gerade sehr hip und sehr in, nicht wahr? Also Skill-Based Recruiting, Skill-Based Development, das sind ja so Schlagwörter. Ich hatte selbst in den letzten Wochen einige Termine mit sehr, sehr hochrangigen HR-Direktoren von großen Unternehmen und wenn du die fragst, was ist so euer Kernthema die nächsten 2-3 Jahre, fallen immer zwei Stichwörter. Das eine ist KI und das zweite ist Skill-Based, bla 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 sozusagen. Ja? Also ich glaube, dass dieses Thema weg vom Jobtitle, weg von der formellen Qualifizierung hin zu dem, was die Leute wirklich können, ich glaube, das ist total wichtig, das ist total relevant. Die konkrete Umsetzung, das wird natürlich sicher sehr spannend und welche Zugänge hier dann auch marktfähig sind und auch eine, wie wir das so schön sagen, eine Zahlungsbereitschaft finden, egal auf welcher Seite. Also von dem her sehr, sehr, sehr spannend. Lieber Cornel, ich könnte mit dir noch Stunden plaudern. Das ist wirklich super spannend, super interessant. Wir nähern uns trotzdem schon eher dem Ende unseres gemeinsamen Podcasts. Und in alter Tradition wollen wir dir jetzt gerne noch zwei Fragen stellen, die so ein bisschen den persönlichen Cornel treffen. Du hast ja am Beginn unseres Gesprächs zwei Fragen gezogen. Wir kennen sie beide noch nicht. Und die erste Frage wird jetzt mein lieber Kollege der Renato dir gerne stellen.
Ganz spannend, Cornel. So kenne ich dich. Also nach der Beantwortung dieser Frage kenne ich dich auch ein bisschen besser dann. Ich bin süchtig nach
Internet.
Okay.
Das war eine kurze Antwort.
Kurz und knapp, ja.
Die mich auch gar nicht so überrascht hat jetzt. Ja. So aus der Erzählung raus. ich habe eine Frage, die geht mir ins Persönliche, ins Menschliche. Welche Person hat deine Karriere am meisten beeinflusst?
Vermutlich waren es meine Eltern. Oder ich eben als 8-Jähriger irgendwo ein bisschen dabei gesehen. Mein Vater, der hat 70 Stunden gearbeitet, der hat als Autofahrlehrer muss es natürlich dann arbeiten, wenn die Menschen nicht arbeiten. Das ist irgendwie zwischen 5 und abends 9 und morgens 6 bis 9 und mittags war er auch nie da. Meine Mutter hat voll mitgezogen. Das war schon prägend. Zum einen habe ich gesehen, okay, du musst etwas tun, um Geld zu verdienen. Also das war so offensichtlich. Bei uns war das Geld, wir haben nie beklagt über irgendetwas, aber ich habe immer gesehen, hey, das ist ein hartes Ding. Und so für mich war das so auch die Erkenntnis, nein, ich möchte nicht für jede Stunde arbeiten. Und wenn die ausfällt, habe ich ein Sicherheitsproblem. Das war bei meinem Vater wirklich so. Bei 68 Stunden die Woche war er schon leicht nervös, oder? Spricht auch für ihn als Unternehmer. Und da habe ich mir gesagt, okay, nein, das in aller Ehre, aber ich möchte etwas tun, was wo man nicht so abhängig ist von jeder Stunde, die man dann erbringt.
Die Geburt des Startup-Investors, sozusagen. Ja, genau. Ja, super. Ja, lieber Cornel, lieber Renato, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich habe es sehr, sehr genossen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, auch Sie haben es genossen. Auch Sie haben diesen spannenden Ausführungen in den Schweizer HR-Tech-Markt, in diese Welt mit Freude zugehört. Ich freue mich sehr, wenn ich Sie auch bei einem unserer zukünftigen Podcast-Folgen wieder begrüßen darf und verabschiede mich mit ganz lieben Grüßen, Martin Meyer. Thank you.